Bernd Junge mein Name, die meisten kennen mich nicht, kennen mich schon, wer mich noch nicht kennt, wirklich kennt ihr mich ja nicht, nur wenige. Meine Frau kennt mich, manchmal mehr als ihr lieb ist. Bin aus der Wasserburger Gemeinde, dort im Predigtdienst tätig und ansonsten bin ich verheiratet mit der Bernadette. Wir haben 3 Kinder, mittlerweile 4 Enkelkinder und vom Beruf bin ich Krankenpfleger. Seit Juli, wird die Traunsteiner, die Ex-Traunsteiner freuen, bin ich in der Pflegedienstleitung in der Klinik Traunstein tätig. So, ich habe euch ein Thema mitgebracht, das nicht so ganz einfach ist. Und das, was Silke sagt, ich brauche da viel Gnade von euch. Letztes Jahr habe ich in den Nachrichten von einem Bericht vom Kinderschutzbund Deutschland gehört. Und da wurde bekannt gegeben, dass die Gewalt gegen Kinder in der Bundesrepublik Deutschland zunimmt. Vor allem die häusliche Gewalt. Da haben die dann unter anderem definiert, dass schon das Anschreien eines Kindes Gewalt ist. Und das nehme ich so wahr, weiß nicht, wie es euch geht, das darf man schon nicht. Dass Gewalt grundsätzlich was Negatives ist in unserem Bewusstsein, weiß nicht, wie es euch da geht, und wir dann immer gleich irgendwie so an das Schlimmste geben, dass jemanden anders total körperlich schädigt, nur weil er ihn halt schädigen will. Und die Frage ist, ist Gewalt erlaubt oder gar nötig? Oder mal, wenn jeder so für sich überlegt, was verstehst du eigentlich unter Gewalt? Mit welchen Gefühlen ist das bei dir verbunden? Weil ich habe festgestellt, auch meine eigene Haltung zu dem Thema oder mein ist eher so ein gefühlsmäßiges. Also ich konnte weder bis zu dieser Predigtvorbereitung so richtig sagen, was ist eigentlich Gewalt, was versteht man jetzt darunter, was ist mit dem Wort gemeint, und das irgendwie einordnen, sondern das sind so, ja, so Bauchgefühle. Für diese Gemeinde, wie auch für unsere in Wasserburg, ein besonderes wichtiges Thema, weil die Mennoniten Brüdergemeinden für sich in Anspruch nehmen, und das sieht man auch in der Ausrichtung, im Glaubensbekenntnis, in dem, was auf der Weltkonferenz im Bund so stattfindet, was es für Angebote gibt. Wir nehmen in Anspruch, eine Friedenskirche zu sein. Also die Grundhaltung ist, Konflikte lösen ohne die Anwendung von Gewalt. Und das zieht sich sogar in unsere politische Haltung mit rein. Früher habe ich mir sagen lassen, für den 80er Jahren gehörte es noch für jeden Ältesten einer Mennonitenbrüdergemeinde zum guten Ton auf eine Friedensdemo zu gehen. Ja. Also so eine pazifistische Haltung, auch in der Politik muss es ohne Gewalt abgehen. Und ich weiß von einem Pastor, der hat den Schwiegersohn in der Gemeinde Wels, glaube ich, was, der war beim Militäroffizier und es gab Diskussionen in der Gemeinde, ob der, also nicht der Pastor, sondern der Offizier, Verantwortung in der Gemeinde übernehmen kann. Die, glaube ich, gibt es so heute nicht mehr, da hat sich vieles getan, aber es hat sich nicht getan, und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, in der Richtung, weil wir neu nachgedacht und so neue Haltung gefunden haben, sondern weil der Zeitgeist halt so ist. Ja, wir laufen da so mit dem Hauptstrom mit und nicht aus einer tiefen, biblisch bezeugten, begründeten Haltung. Und das geht uns ja bei vielen Themen so und deswegen ist auch mal wichtig, jetzt so eine Predigt zu halten, wo du sagst, ja, vielleicht ist das jetzt so für meinen Alltag, was bedeutet das jetzt konkret? Gibt es auch ein paar Dinge, ist aber natürlich nicht so ausgeprägt wie bei anderen Themen. Und mittlerweile ist es auch so, dass kaum jemand von uns, auch in den Mennonitenbrüdergemeinden, es falsch findet, dass die Ukraine mit Waffen und militärischen Mitteln unterstützt wird, weil wir alle irgendwie sehen, oder die meisten von uns, dass bei Putin nichts anderes hilft. Und sich kaum jemand vorstellen, dass man mit friedlichen Mitteln, mit diplomatischen, mit sonstigen Mitteln dann noch irgendwas gewinnen kann. Und so hat sich das verändert und wir merken, es ist ein Thema, das so ganz in unserem Alltag reinspielt. Wie gehen wir miteinander um? Und es ist ein großes Thema für die Politik und Weltpolitik. Und wir vermischen da so ziemlich alles, wenn wir Christen drüber nachdenken, was man so vermischen kann. Und jetzt bitte ich um die erste Folie. Ich habe dann natürlich, wie man das heute so machen kann, mal nachgeschaut, was gibt es denn für Definitionen von Gewalt. Und da war einmal eine ganz einfache juristische, das hat der Bundesgerichtshof 1995 definiert. Die Gewalt ist ein körperlich wirkender Zwang durch die Entfaltung von Kraft oder durch sonstige physische Einwirkung, die nach ihrer Intensität dazu geeignet ist, die freie Willensentschließung oder Willensbestätigung eines anderen zu beeinträchtigen. Also, irgendjemand unternimmt was und kann auch was unternehmen, dass ein anderer gar nicht erst will, was er wollen würde, oder nicht tut, was er eigentlich tun wollte, oder tun muss, was er nicht tun will. Das ist Gewalt, dieses Einwirken auf den anderen. Die Soziologen sehen es nochmal ein bisschen anders, ein bisschen umfassender. Da gibt es den allgemeinen Aspekt. Gewalt bezeichnet den Einsatz von physischem oder psychischem Zwang gegenüber Menschen sowie die physische Einwirkung auf Tiere oder Sachen. Es ist ganz wertneutral beschrieben. Soziologisch bedeutet Gewalt den Einsatz physischer oder psychischer Mittel, also das ist immer alles gleich, um einer anderen Person gegen ihren Willen Schaden zuzufügen, das kommt jetzt neu rein, sie dem eigenen Willen zu unterwerfen, sie zu beherrschen oder solcher Maße ausgeübte Gewalt durch Gegengewalt zu begegnen. Also da kommt der Aspekt, ich will dem anderen einfach nur Schaden zufügen dazu. Das andere, ich sorge dafür mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, dass der andere will, was, tut, was ich will oder sogar will, was ich will. Willen muss, wollen muss. Wollen hätten wir schon mögen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut, sagt Karl Valentin. Ne? Und politisch mit dem Begriff Staatsgewalt werden die legitim angewandten, ja, legitim, auch das ist heute nicht mehr ganz unumstritten, dass der, und das ist für den ganzen Verlauf ein wichtiger Aspekt, dass der Staat legitim Gewalt anwendet. Mittel zur Durchsetzung der herrschenden Rechtsordnung bezeichnet. Das ist Gewalt. Es wird eben zwischen der Gebietshoheit, Herrschaftsmacht über ein Gebiet, also der Ort und die dort lebenden Menschen, und der Personalhoheit, denen, die darin leben, unterschieden. Insofern erleben wir alle Gewalt. Wir alle haben Chefs, die uns sagen, tu das bitte, und wo wir wissen, wenn wir das tun, können wir unseren Hut nehmen. Allein das ist schon Ausübung von Gewalt. Wenn du in der Stadt unten parken willst, in Burghausen ist alles frei, ich weiß, aber wo ich herkomme, da gibt es tatsächlich noch Parkgebühren und da braucht man eine Parkuhr, muss man irgendwie einen Zettel lösen und du siehst die Politesse vorbeigehen, ja, dann übt die Stadt hier über das Ordnungsamt ihre Gewalt aus, ihre Hoheit aus und du willst schon gar nicht mehr da parken, wo du gerade noch parken wolltest. Ja, so im Kleinen. Also das ist was Normales. Kommt Gewalt in der Bibel vor? Und das Erste, was ich sagen, was ein Gedanke ist, mit dem wir uns so evangelikal geprägte Christen weniger beschäftigen, ist, Gott kann zornig sein. Und Gott ist zornig über das Böse und über die Sünde. Wir lesen im Offenbarung 19,15 den folgenden Text. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert heraus, mit dem er die Völker besiegen wird. Und mit einem eisernen Zepter wird er über sie herrschen. Er verstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Auf der Seite seines Mantels steht noch ein Name, König der Könige und Herr der Herren. Die Bibel ist nicht gewaltfrei. Und Gott und Jesus üben Gewalt aus. Gerecht und legitim, da kommen wir noch dazu. Und am Ende dieser Zeit wird Gott alle Menschen richten. Wir leben jetzt in der noch mitten in dieser Zeit, die irgendwann enden wird, und dann wird Gott richten. Und da wird er Gewalt anwenden. Da wird er trennen zwischen Licht und Finsternis, und es werden nicht alle sagen, hurra, schön, dass ich endlich in der Finsternis sein darf, endgültig. Das wird gegen ihren Willen passieren. Das passiert mit den Mächten und es passiert auch mit Menschen, die die Zeit der Umkehr nicht genutzt haben. Und das Ganze ist auch, glaube ich, so beschrieben, dass es hier auch um Anwendung von körperlicher Gewalt geht. Das nur zu vergeistlichen, könnte man ja machen, weil das Schwert aus seinem Mund ist ja das Wort Gottes, aber da passiert was. Ja. Gott ist zornig auf das Böse. Ich bringe jetzt das Beispiel, meine Frau musste das letzte Woche, weil wir haben uns da in der Gemeinde auch damit beschäftigt, in Wasserburg schon aushalten, meine Frau liebt ihren Salat und ihre Blumen. Die liebt sie wirklich. Mich noch mehr, bin ich verrückt, aber ihre Blumen und ihr Salat auch. Und die ist sowas von zornig, wenn da die Schnecken drüber klappen. Könnt ihr nachvollziehen, alle, die einen Garten haben. So. Und sie wird eines tun, um diesen Salat zu schützen, das, was sie liebt, sie wird Gewalt gegen diese Schnecken ausüben. Da gibt es jetzt verschiedene Formen, die einen nehmen die Schere und da kommt richtig was hoch mit. Unser Nachbar hat mal versucht, mit den Schnecken zu reden, hat aber dann gemerkt, das funktioniert nicht. Wirklich, er war da zeitlang überzeugt. Und manche streuen Salz drauf, die harmloseste Methode ist, die zu sammeln und wegzubringen, auch gegen ihren Willen, denn die wollen zum Salat. Ja? Und das ist bei uns bei den ganz profanen Dingen so, und das ist was Göttliches, das in uns hineingelegt wird, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln das, was gut und richtig, was wir schützen wollen, was wir lieben, auch schützen. Das ist Gottes Zorn. So, jetzt ist es aber nicht so, wie wir gerne sagen, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort oder so. Das leben wir, erleben wir nicht, sondern wir erleben, und da sind die Psalmen und die ganze Bibel davon, dass ungerechte Menschen irgendwie gut, dass es denen gut gehen kann. Und ich möchte den nächsten Text mit euch lesen, der steht in 2. Petrus 3, 8 bis 10. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Petrus geht darauf ein, dass es Leute zu seiner Zeit gegeben haben, die gesagt haben, er sagt immer, Jesus kommt bald wieder, wo ist er denn? Er dauert, gell? Gott verzieht, der ist irgendwie nicht im Plan. Und in dieses, denen gibt Petrus diese Antwort. Und er sagt, Gott wartet, er zieht die Zeit in die Länge, weil er vielen Menschen die Gelegenheit geben möchte, sich umzusehen, sich zu ihm hinzuwenden. Wenn er das nicht machen würde, sondern sein Gericht vollziehen, dann wäre für uns alle jetzt Feierabend, weil wir alle Dinge getan haben. Ja, dann wäre es einfach vorbei, dann könnte er ja auch die Erde nicht mehr weiterlaufen lassen, sondern müsste dem ein Ende setzen. Was er irgendwann tun wird, uns ist dieser Zeitpunkt unbekannt und wird uns auch nie bekannt werden, erst dann, wenn es passiert. Und das ist Gottes Gnade. Gott möchte nicht, dass die Menschen unter seinem Zorn leiden und zugrunde gehen, dass sie ins Verderben gehen. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und deswegen haben wir diese Zeit, in der wir leben, wo das Angebot Gottes steht, das, was Jesus für uns getan hat, dass er für all das, was wir angehäuft haben an Schuld, was zwischen Gott und uns steht, dafür die Strafe übernommen hat, dafür die Verantwortung übernommen hat und die Konsequenzen und wir frei davon sind. Gottes Zorn, Gottes Gnade. Und jetzt kommt Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Wir lesen, nächster Text bitte, in Deuteronomium 19, 18 bis 21, im fünften Buch Mose. Die Richter sollen den Fall genau untersuchen. Wenn der Zeuge wissentlich falsch gegen seinen Bruder ausgesagt hat, dann sollst du ihm antun, was er seinem Bruder zu tun gedachte. Du sollst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Die übrigen sollen es hören, damit sie fürchten und nie mehr, damit sie sich fürchten und nie mehr solch eine böse Sache in deiner Mitte tun. Da sollst du kein Mitleid kennen. Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Gott behandelt gibt der Mose ein Gebot, wo er sagt, wenn jemand falsch gegen seinen Bruder auszeugt, ja, dann soll ihm das passieren, was er dem anderen antun wollte. Und der Leitgedanke, den werden wir später wiedersehen, ist einmal, wo es geht, Wiedergutmachung. Dann soll es eine Strafe geben und die besteht darin, dass das, was er dem anderen antun wollte, über ihn selbst kommt. Das ist bei Gott Prinzip. Uns, wenn es uns unsere Strafe zurecht trifft, dann kommt auf uns, was wir anderen angetan haben oder tun wollten. Das, was wir tun, fällt auf uns zurück. Das ist was anderes, was diesem Text aber oft unterstellt wird, als Rache. Einer der ersten Menschen, der Lämmich, hat gesagt, wenn mir einer was tut, ja, dann will ich das siebenfach rächen. Unsere Rache ist unmäßig. Da geht es nicht um Gleiches, mich Gleichem zu vergelten, sondern da kommt ganz was anderes dann hoch. Und da werden wir unmäßig. Interessant, warum sagt Jesus zu Petrus, der ihn fragt, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er mich darum bittet? Und Jesus sagt, siebenmal, siebenmal. Im Griechischen kann das auch siebenmal, siebzigmal heißen, aber bei, und ich denke, dass Jesus das ganz genau im Visier hat, bei Lämmich, der sagt, siebenmal, siebenmal. Jesus sagt uns, so unmäßig euer Zorn sein kann, so unmäßig oder maßlos soll eure Vergebung sein. Aber nochmal, also da wohnt was in uns und das, wenn rauskommt, dann wehe uns oder wehe dem anderen. Dieses Prinzip, dass eine böse Tat eine Strafe verlangt, ist tief in uns. Wenn ich mir die Nachrichten manchmal anschaue und es gibt so eine Geschichte, also einen Bericht über eine länger zurückliegende Straftat, die jetzt dann zur Verhandlung kommt, dann ist ganz oft der Satz, wenn Recht gesprochen wurde, dass die Angehörigen, die Betroffenen, aber oft sind es nur noch die Angehörigen, sagen, endlich ist uns Gerechtigkeit widerfahren mit diesem Urteilsspruch. Und wir sitzen alle vom Fernseher und nicken. Wenn es uns selber trifft, sind wir von dem Prinzip nicht mehr so begeistert. Aber wenn wir das so aus der Distanz beachten oder wir die Geschädigten sind, dann finden wir das sehr, sehr gut. Das ist auch was Göttliches, was noch tief in uns sitzt und was nicht verkehrt ist, sondern gut und richtig. Ich glaube, das war auf einer Gemeindefreizeit bei euch vor Jahren, wo ein Ehepaar erzählt hat, dass ihr Sohn tödlich verunglückt ist und wenn ich mich recht erinnere, von seinem Kumpel. Die beiden waren wohl abends fort, der Sohn ist vorgefahren mit dem Moped, der andere mit dem Auto später hinterher und hat ihn überfahren. Dieses Paar war damals in einer Selbsthilfegruppe verwaister Eltern, haben die da erzählt. Und in dieser Gruppe waren viele Betroffene, also die Angehörige verloren haben, wohl auch Kinder, bei diesem Unglück in Reichenhall, wo die Eishalle eingestürzt ist. Und die haben erzählt, sie waren ein bisschen, sie haben das ein bisschen anders erlebt, was die anderen ihnen erschildern, weil sie haben dem anderen vergeben, der ihren Sohn zu Tode gebracht hat. Und viele dieser Eltern oder Angehörigen, die da noch in dieser Gruppe sitzen, die wollten unbedingt, dass irgendwer dafür mitzahlen muss. Wir verlangen Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist auch zutiefstes Prinzip von Gott. Und Gerechtigkeit bedeutet, das, was ich tue, kommt auf mich zurück. Und es soll abschreckend wirken und Das ist Gott, der Gewalt ausübt und Gewalt ausüben wird. Jetzt haben wir natürlich ein System, wir haben es schon angesprochen, wir leben in einem Staat, auch dem, der hat legitim das Recht, Gewalt auszuüben. Das ist doppelt gemoppelt. Der hat das Recht, Gewalt auszuüben. Und das ist ein interessanter Text, den in Römer 13,1, die ersten vier Verse steht, von Paulus zu dem Thema. Zu der Zeit, wenn ich mich nicht ganz irre, war der Kaiser in Rom der Nero. Also kein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt, kein ethisch irgendwie hochstehender Anspruch, war eher so eine Gewaltherrschaft, Diktatur, Kaiserreich und zimperlich war der auch nicht. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt, alle, nicht nur die, die uns gefällt, staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue ihr Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Unschuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit das Urteil des göttlichen Zorns. Auf dieser Erde übt die staatliche Gewalt die Herrschaft Gottes aus. Sie soll, das ist jetzt meine eigenen Worte, das Böse bestrafen und das Gute fördern. Und unser Apart ist, sich dieser Ordnung unterzuordnen. Rechenschaft muss diese Regierung Gott gegenüber ablegen. Und wir wissen alle, nicht alle Regierungen der Welt, auf dieser Welt sind so, dass man sagen kann, toppi. Ja, sondern eher schaut, wie man da wegkommt. Und die hat eben auch die Aufgabe zu strafen, für Wiedergutmachung zu sorgen und auch durch diese Strafen abzustrecken. Das gilt für staatliche Instanzen. Und auch wir sind ganz schnell mal in irgendwelchen Rollen, wo wir diesen Auftrag zumindest teilweise aufführen. Das geht schon los mit Elternsein. Eltern haben auch die Aufgabe, das böse Verhalten der Kinder zu strafen, wie auch immer, ja, also die muss man nicht verprügeln, das habe ich nicht gesagt, und das gute Verhalten zu loben, zu fördern. Und die Kinder müssen lernen, dass Böses tun negative Konsequenzen hat. Ich rede jetzt nicht von Willen brechen und irgendwie verprügeln, versteht mich bitte nicht falsch. Und wie man das dann auslebt als Eltern, da gibt es eine gewisse Bandbreite, dazu werde ich nichts sagen, ich bin ja nicht lebensmüde. Hinter all dem, das merken wir jetzt bei den Eltern, das gilt aber umso mehr für Gott, steht: Gott liebt die Menschen. Wir haben oft das Bild, wenn jemand Gewalt ausgibt, geht es um sein Ego. Gott geht es um die Menschen. Er möchte, dass jeder Mensch umkehrt und zum Leben kommt, zu ihm kommt, und er möchte, dass jedem gut geht, und er liebt jeden Menschen gleich. Jetzt zu unserem persönlichen Leben. Die erste Frage: Übte Jesus Gewalt aus in seinem Menschsein? Pazifisten würden sagen, never ever. Bei vielen von euch tickern zumindest schon mal zwei Begebenheiten im Hinterkopf, vielleicht auch mehr. Ich habe mal zwei rausgesucht und das erste liegt auf der Hand: die Tempelreinigung. Ich habe noch Zivildienst geleistet und Kriegsdienst verweigern müssen vor dieser Kammer in Traunstein. Und das war eine der Dinge, die sie mich gefragt haben, wie ich das als Christ sehe, warum ich nicht zur Waffe greifen will. Johannes Evangelium Kapitel 2 ab Vers 13. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Taube verkauften. Tauben. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel. Die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Manche übersetzen Räuberhöhle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Erstens. Hier ist niemand physisch zu Schaden gekommen. Lustig war es nicht, das Geschäft war auch dahin, aber es war ein Unrechtsgeschäft. Und das andere ist, das ist eine besondere Situation, also davon abzuleiten, dass wir sowas auch tun dürften, finde ich gefährlich. Hier handelt der Sohn Gottes im Hause Gottes. Er übt sein Hausrecht aus. Ja? Der sagt nicht, hier habe ich irgendwie eine andere Meinung und die setze ich jetzt mit Gewalt durch, sondern Jesus übt hier sein Hausrecht aus und sagt, das, was ihr hier mit meinem Haus, mit dem Haus meines Vaters macht, das will ich hier nicht haben und das schaffen wir jetzt hinaus. Aber er hat Gewalt ausgeübt und zweifelsfrei. Die zweite Szene, die ich mir rausgesucht habe, ist, die erzähle ich nur, Jesus erzählt den Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort sterben wird und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und Petrus sagt, never ever, und stellt sich in den Weg. Das darf nicht passieren. Ich habe ganz andere Pläne mit dir, Jesus. Das kannst du nicht machen. Und Jesus dreht sich zu ihm hin und sagt, hinter mich, Satan. Du sinnst nicht auf das, willst nicht das, was Mensch, was Gott will, sondern was Menschen denken. Auch hier, Petrus hätte gehen können. Wer übergriffig wurde, war er. Er wollte Jesus was aufzwingen, wozu er kein Recht hat. Und Jesus sagt, gib ihm nur die Möglichkeit, hinter mir her oder ohne mich. Schaut euch so Szenen, die das hergeben, mal genau an, um was geht. In beiden Fällen ging es hier Jesus und Gott, ging es Jesus um Gott und um seinen Auftrag für die Menschen und nicht um sein Ego. Was Jesus aber sehr wohl erlebte, Gewalt gegen ihn, und zwar unrechtmäßig. Er wurde falsch angeklagt, das war ein Fake-Prozess, der da in Jerusalem stattfand gegen ihn. Er wurde während der Verhandlung schon misshandelt, das Todesurteil wurde gefällt, völlig zu Unrecht, und er wurde hingerichtet. Von uns Menschen. Und deswegen trifft es auch uns. Ja, auch das jüngste Gericht, da wird einfach ans Licht kommen, was wir getan haben, wie wir uns zu Jesus gestellt haben und danach werden wir beurteilt und es wird Konsequenzen haben. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann gilt, dass das, was uns treffen würde, ja, das, was über uns käme, zu Recht, das ist über ihn gekommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Fuß um Fuß, Hand um Hand. Hat alles Jesus für mich übernommen. Und deswegen leben wir in einer Zeit, für uns drückt sich das Wesen Gottes eben auch in diesem Gebot aus, liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Es geht darum, der Liebe Gottes Ausdruck zu bringen. Und das gilt für uns als Gemeinde. Das gilt für uns als Christen. Die Bergpredigt hat Jesus nicht zu den Politikern dieser Welt gesprochen, sondern zu Jüngern. Und drumherum waren noch interessierte Menschen. Aber Leute, die sich auf ihn ausrichten wollen, zumindest mal von ihm hören. Das hat er nicht zu Pilatus gesagt, nicht zum Kaiser in Rom. Und das ist unser Maßstab für unser persönliches Handeln. In der Gemeinde. Wie ist es denn da mit Gewaltausübung, mit Herrschen? Jesus sagt, Lukas Evangelium 22. Kapitel, die Verse 25 und 26. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es so nicht sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie ein Diener. Wir verstehen, oder manche von uns, vielleicht auch die meisten, verstehen diese Stelle immer so, als wie automatisch jeder Herrscher in der Welt ungerecht ist. Und bei Jesus geht es um Gerechtigkeit. Ich glaube, dass das ein bisschen schwieriger ist. Ich verstehe die Stelle so, dass es in dieser Welt, ob ich das jetzt als Chef tue, als Familienvater, als Firmeninhaber, als Politiker mit staatlicher Autorität, ich immer so herrschen muss, in dieser Welt gar nicht anders kann, dass ich eben Gewalt über andere ausübe. Dass ich meinen nachgeordneten Mitarbeitern sagen muss, was sie zu tun haben. Und wenn was total schräg läuft, muss ich eingreifen. Und da muss ich auch mal jemanden kündigen, um Schaden vom Betrieb oder von den anderen Kollegen oder von den Patienten abzuwenden. Das wird in dieser Welt immer so sein. Weil wir in keiner gerechten Welt leben. Aber im Reich Gottes, sagt Jesus, da soll es anders sein. Da soll der Höchste der Niedrigste sein. Und der, der anschaffen will, soll der Diener von allen sein. Das ist ein anderes Prinzip. Und jetzt leben wir halt in beiden. Jetzt kommt die Spannung auf. Ja, bisher war das alles ganz schön, glaube ich. Ihr sitzt noch alle entspannt in den Sesseln. Aber da wird es kritisch. Wir leben zeitgleich in beiden Systemen. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wie wir mit untereinander umgehen, mit anderen Menschen umgehen, soll zutiefst vom Charakter Jesu, von dieser Liebe, der seine Feinde liebte, geprägt sein. Und gleichzeitig haben wir Autorität, die wir auszuüben haben in unseren Funktionen in dieser Welt. Und da wird es spannend. In der Gemeinde gibt es keine Gewaltenteilung. Da gibt es keinen, der das Recht, Gesetz macht, das Recht spricht, also nicht von uns Menschen, und es dann durchsetzt. Das gibt es hier nicht. Fangen wir mit den Spenden an. Nächster Test, 2. Korinther 9, 7. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Geber. Jeder Versuch, in dein Portemonnaie zu greifen, ist Unrecht. Da sind wir uns einig. Freiwillig und von Herzen gern sollst du geben. Und das ist schon mal, mein Portemonnaie ist ja schon mal nah am Herzen bei den meisten, ne? Schon mal ein Pfund. Freiwilligkeit. Nächster Text, 1. Petrus 5, 1. Als Mitältester wende ich mich jetzt an die Ältesten unter euch, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil er euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefühlt. Hütet sie aber nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch nicht auf als Herrscher in euren Gemeinden, sondern seid Vorbilder für die Geschwister. Ja? Das kann ich in der Arbeit schon auch ein Stück machen, aber nicht endlos. Irgendwann muss ich sagen, hier ist jetzt der Punkt erreicht, ich muss eingreifen. In der Gemeinde gibt es, ich habe das ja letzte Woche die Predigt auch schon gehalten, vor 14 Tagen, gibt es natürlich Situationen, wo man sagen muss, jetzt ist das Maß voll, so können wir den nicht dulden. Und Jesus sagt, dann sage es der Gemeinde, und die ganze Gemeinde muss ein Stück weit einig sein, dass wir das nicht mehr hier wollen. Und dann sei er dir, wir Zöllner oder Sünder, wir verstrecken kein Urteil an ihm. Sondern das sind ja die Menschen, die Jesus gewinnen will. Ja. Da gibt es natürlich eine Grenze. Und wenn hier jemand jetzt reinkommen würde, stocktrunken und rumschreien, dann würden wir da auch die Polizei rufen unter Umständen, wenn man ihn so nicht sanft ausgeleiten kann. Aber wir haben hier keine Staatsgewalt auszuüben. Die nehmen wir dann in Anspruch, das ist auch legitim. Und Älteste sollen es freiwillig, gerne, ohne dabei an Geld zu denken, ihren Job tun, ihren Dienst und als Vorbilder, sich nicht als Herren aufspielen, sondern Diener sein. Andersrum, Gemeinde. Wir lesen 1. Thessalonicher 5, 12. Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn vorstehen und seelsorgerlich begleiten. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet den Frieden untereinander. Petrus bittet die Gemeinde, den Ältesten das Leben nicht unnötig schwer zu machen, mit denen gut zusammenzuarbeiten. Ja, er bittet, er ordnet es nicht an. Auch das, mich unterzuordnen in der Gemeinde, mich einzubringen, ist freiwillig. Ein bisschen viel Freiwilligkeit heute, gell? Nein, das ist so. So. Jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn wir jetzt aber Politiker im Bundestag sitzen und Gesetze zu verabschieden sind, wenn wir Richter an einem Gericht sind, wenn wir Vorgesetzte sind, dann ist das nicht immer so easy. Dann gibt es auch mal harte Entscheidungen zu treffen. Ich komme mich noch an ein Gespräch am Nebentisch auf einer Freizeit erinnern, war nicht bei euch. Da hatte schon etliche Jahre her der Präsident von Uganda, der Christ ist, befohlen, dass muslimische Milizen, die an der Grenze übergriffig geworden sind, dass das Militär eingesetzt worden. Und die zwei Damen haben überlegt, ob man das als Christ darf. So wie ich die Bibel stehe, musste er. Es war seine Aufgabe als Oberhaupt seines Staates, die Grenzen seines Landes zu schützen, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Ob ich das als Christ möchte, in so einer Position zu sein, ist eine ganz andere Frage. Aber wir sollten dann, wenn wir das nicht wollen und nicht sind, uns da nicht so schnell oder gar nicht kein Urteil über andere erlauben. Das ist nicht einfach. Das geht beim Elternsein los, da merkt ihr, wie schwierig das ist. Und je höher man in der Verantwortungsebene kommt, umso schwieriger wird es. Der Gehorsam gegenüber dem Staat. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Verse 27. So brachten sie die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester begann das Verhör. Haben wir euch nicht ausdrücklich verboten, im Namen dieses Mannes aufzutreten und zu lehren? Und ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Ein ganz wichtiger Satz, der dann kommt, den Fehler habe ich nicht gefunden. Und Petrus und Johannes sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und jetzt bitte auf jedes Wort. Da steht, man muss den Menschen, den Obrigkeiten gehorchen. Nur weniger wie Gott. Also erst wenn das, was mein Vorgesetzter, die Bundesregierung, wer auch immer von mir verlangt, klar dem Willen und dem Wort Gottes widerspricht, dann muss ich Nein sagen. Aber erst dann. Dieses Statement, nur Gott allein kann mir was anschaffen, heißt, gar keiner kann mir was anschaffen und Gott ist im Himmel und der tut mir nichts. Ja? Also Gott möchte, dass wir uns unterordnen und dass wir den Menschen, die uns übergesetzt sind, gehorchen, aber nur bis dahin, wo es seinem Wort widerspricht. So, jetzt sind wir ja alles in dieser Welt in Funktion und es ist immer nicht ganz einfach, was denn tun. Und ich habe nur zwei Hilfestellungen mitgebracht. Das eine ist, den Menschen zu gehorchen, wo ich kann. Und das andere ist, meine Autorität wirklich im Sinne Jesu ausüben, solange es geht. Ja, der Charakter Jesu soll in mir sein, auch in meinem Job. Ich bin kein anderer in der Gemeinde oder in meinem Job oder in der Familie. Und das andere ist, es gibt da kein Patentrezept. Aber wir haben den Beistand, den Heiligen Geist. Und wenn wir in Jakobus 1,5 lesen, wenn es aber von einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Manchmal hilft mir ehrlich zu sein, Herr, ich bin völlig überfordert gerade, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier richtig verhalte. Einerseits kocht Wut in mir, andererseits sehe ich dieses Problem, was mache ich denn jetzt? Wir brauchen diese Weisheit von Gott. Und ich glaube schon, wir brauchen ein klares Bild von dem, was Gott von uns möchte, so grundsätzlich, was unsere Haltung sein soll. Und wenn wir so in Situationen kommen, dann können wir auch um Weisheit bitten und Gott wird sie uns so gern geben. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, ich danke dir so dafür, dass dein Wort Klarheit schafft und nicht Verwirrung. Ich danke dir so dafür, dass du zu uns sprichst, zu Herzen durch deinen Heiligen Geist. Herr, und wir brauchen das so und wir sind so darauf angewiesen in vielen Situationen von unserem Leben, in unserem Alltag, wo wir deine Weisheit brauchen. Und danke, Vater, dass du gerne gibst, wenn wir dich darum bitten. Halt uns da wach, dass wir eng an dir dranbleiben, dass wir fragen, was du möchtest, dass wir uns an dem Wort orientieren und es aufnehmen. Herr, und dass wir dir vertrauen. Du gibst so gern und du bist ein guter Vater. Amen.